Mit diesem Gottesdienst verbinden wir ein besonderes Anliegen. Neben der Tatsache, dass wir ja in Gemeinde immer wieder Wort Gottes, also gute Nachricht hören, damit wir, die wir Kinder Gottes sind, Christen sind, im Glauben wachsen können, ist es uns ein hohes Anliegen, auch immer wieder einzuladen zum Glauben. Nun habe ich den großen Vorteil, das ist der Vorteil zum Beispiel beim Heimspiel in Bremen, gegenüber einem Heimspiel in Bremen, dass ich, wie schon gesagt, die meisten von euch nicht kenne, von Ihnen nicht kenne. Ich weiß also wirklich nicht, wer so eine ganz persönliche Entscheidung für Christus schon getroffen hat, schon lange mit Gott unterwegs ist, von ein paar wenigen weiß ich es, oder wer noch fragend ist, in abwartender Haltung ist, vielleicht noch gar nicht so viel weiß, was es bedeutet, als Christ unterwegs zu sein. Und heute habe ich nun dieses Vorrecht, als aus Bremen zugereister einzuladen zu diesem großen Gott und es festzumachen. Ich werde dann immer wieder gefragt, weil mir das ein großes Anliegen ist, dass das immer mal wieder im Gottesdienst geschieht, ob das überhaupt richtig ist, Leute so direkt aufzufordern, Christen zu werden. So nach dem Motto, muss das sein. Das ist doch irgendwie peinlich. Glaube ist doch Privatsache. Das ist richtig. Aber es ist auch etwas, was vom Wesen her nicht verborgen bleiben kann. Ich will das mal so an einem Beispiel deutlich machen. Da lernt ein junger Mann eine junge Frau kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Und wenig später beschließen sie, zusammen zu bleiben und zu heiraten. Also sie kommen zu mir und sagen, Pastor, wir wollen heiraten. Aber weißt du, das geht niemanden etwas an. Können wir das so in aller Stille tun, ohne dass das irgendjemand erfährt? Dann muss ich Ihnen antworten, Kraftamtes, nein, das geht nicht. Zum einen nicht vor dem Standesamt, denn da ist es eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit und da steht ihr im Aufgebot. Und in der Kirche geht das auch nicht, denn das Trauversprechen lautet, so frage ich euch nun vor Gott und dieser seiner Gemeinde. Und ähnlich ist das auch mit dem Christwerden und mit dem Christsein. Auf der einen Seite ist es etwas sehr Persönliches und sehr Intimes. Gott und Mensch finden wieder zusammen. Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas Öffentliches. Die Bibel vergleicht das Verhältnis zwischen Mensch und Gott gerne mit der Ehe und Gott geht dabei so weit, dass er sich festlegt, liebevoll festlegt und zu seinen Menschen sagt, ich will mich mit euch, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Also von seiner Seite her ist alles klar, längst ausgesprochen. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Außerdem sind wir aufgefordert, aus dem, was Gott dann mit uns macht, kein Geheimnis zu machen, damit auch andere Menschen davon erfahren und eine ähnliche Erfahrung machen können. So heißt es in Lukas 12, Vers 8, Jesus sagt das, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Also das mit dem Glauben ist irgendwie wie mit dem Verheiratetsein. Wenn ich euren Pastor fragen würde, Johannes, wie war das nochmal, bist du verheiratet? Dann erwarte ich eine klare Ansage. Wenn Johannes antworten würde, Klaus, darüber möchte ich eigentlich nicht so gerne sprechen, dann wäre das äußerst verdächtig und wahrscheinlich hätte ich im Anschluss an diesen Gottesdienst ein seelsorgerliches Gespräch mit seiner Frau. Ihr wisst, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich will in diesem Gottesdienst die Möglichkeit geben, bewusst einen ersten Schritt zu tun, einen konkreten Schritt zu tun. Das fängt ja irgendwo an mit dem Christwerden. Da kommt dann noch viel hinterher. Aber so ein Punkt, Bibel nennt das Umkehr, so ein Punkt, wo ich mich klar dafür entscheide, mit diesem Gott will ich leben. Vielleicht endlich das festzumachen, was schon so lange unausgesprochen und unbekannt bei dir, bei Ihnen vorhanden ist. Ich will dich einladen, Christ zu werden. Und am Ende der Predigt werde ich eine konkrete Gelegenheit dazu geben. Also beginnen wir. Thema dieser Predigt ist, haben wir schon gehört, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte. Und dazu lese ich eine Geschichte aus der Bibel, aus Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Kurz darauf kam Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt Nain, Wieder folgte ihm eine große Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau. Als Jesus der Herr sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihr Kind zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott und sagten, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Bald wusste jeder in ganz Judäa und in den angrenzenden Gebieten, was Jesus getan hatte. Ich bete noch einmal. Und nun bitte ich dich, lieber Herr, dass dein gutes Wort unsere Herzen bewegt, erreicht. Und du kennst jeden, der in diesem Raum sitzt. Und du weißt genau, wo wir sind. Und danke, dass du uns nachgehst. Und dass du ein so hohes Interesse daran hast, dass wir dich kennen und dich lieben. Ich bitte dich, ganz neu wieder, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür, Herr. Amen. Es ist schon eine Weile her, da hat meine Frau mich gefragt, wenn du noch mal ganz von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ist ja ein interessanter Gedanke, so ein schöner Gedanke zum Beispiel, wenn man mal nicht einschlafen kann. Dann hat man ganz viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht mehr genau, was ich so im Detail geantwortet habe, aber in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich nochmal darüber nachgedacht und meine möglichen Antworten wären unter anderem diese. Ich würde zwischen Schule und Studium ein Jahr in Amerika verbringen, um so gut Englisch sprechen zu können wie heute all die jungen Menschen, die sich das ja fast alle so leisten, dass sie erst mal ein Jahr im Ausland sind. Und die können dann alle so gut Englisch. Und unser einer lernt, jetzt gerade lerne ich wieder mal Vokabeln frischer auf und es geht einfach nicht so gut wie bei denen. Also das würde ich anders machen. Ich würde nach 2 Jahren Klavierunterricht nicht aufhören, sondern weiterlernen. Ich habe das hier gerade wieder gesehen am Keyboard, da wäre ich immer ganz neidisch. Oh Mann, 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 dann war ich noch singen, ach, habe ich immer von geträumt. Und Schlagzeugunterricht würde ich nehmen, unbedingt. Eine ganze Reihe von unguten Dingen in meinem Leben würde ich nicht wiederholen. Die würde ich lassen. Aber meine Frau würde ich immer wieder heiraten. Vielleicht hat sie mir deswegen auch diese Frage gestellt. Ich würde, aber das ist Geschichte. Wir können nicht noch einmal von vorne anfangen. Jeder Augenblick unseres Lebens, der vergangen ist, ist Geschichte. Unwiderruflich, unveränderbar. Erinnert euch an die so glorreiche Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Noch gar nicht lange her. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Letztes Gruppenspiel Deutschland-Südkorea. 0-2, nicht 2-0. Nur noch mal zur Erinnerung. Letzte Woche oder vorletzte Woche hat die Spitze des DFB getagt, Krisensitzung. Jetzt beraten sie, was sie ändern müssen, damit das nicht noch mal passiert, was in Russland passiert ist. Aber es ist nicht zu ändern, keine Chance. Ich weiß noch, wie ich dann Achtel- und Viertel- und Halbfinale gesehen habe, immer darauf gewartet hat, dass unsere Mannschaft aufläuft, aber sie kam nicht. Sie war wirklich draußen. Wie gerne würden wir manches anders machen, aber es ist passiert und nicht mehr zu ändern. Unser Leben ist, wie es ist, und manches ist einfach hoffnungslos. Da wird jemand durch einen Unfall, lieber Freund von mir, zum Invaliden, gezeichnet für ein Leben. Am letzten Dienstag war das Unglück von Rammstein 30 Jahre her. Wer sich erinnert, 70 Tote, über 600 zum Teil Schwerverletzte. Sie haben immer wieder einen Informatiker gezeigt im Fernsehen, den sie interviewt haben, der damals dabei war. Bis heute ist sein Gesicht entstellt. 6 Monate lag er als kleiner Junge im Krankenhaus. Sein Vater starb auch bei diesem schrecklichen Unglück. Wie oft wird seine Mutter gesagt haben, wären wir doch bloß nicht hingegangen. Oder da ist eine Ehe in die Brüche gegangen. 20 Jahre gemeinsames Leben sind vorbei und man hat sich nichts mehr zu sagen. Die Scheidung ist rechtsgültig, aus und vorbei. Und am deutlichsten wird es, wenn es um Leben und Tod geht. Ein Freund meines Schwagers steht mit seinen beiden Töchtern fassungslos vor dem offenen Grab. Seine Frau hatte nur Anzeichen einer Erkältung, stand in der Küche, fiel um und war tot. Und der Schmerz der Familie ist unerträglich. Die Geschichte aus dem Neuen Testament, die ich euch vorgelesen habe, beschreibt eine solche Situation. Es ist, und das ist mein erster Punkt, es ist wahrlich eine hoffnungslose Situation. Nein, das war eine kleine Stadt im Norden Israels, dort lebte eine Frau, eine Witwe. Und zur damaligen Zeit bedeutete das, diese Frau war recht und mittellos. Es gab damals keine Waisen- oder Witwenrente. Und nicht umsonst war die erste Gemeinde besonders in ihrer sozialen Verantwortung herausgefordert, als es um die Versorgung der Witwen ging. Wenn Witwen nicht betteln wollten, dann hatten sie nur eine Chance zu überleben: die Versorgung durch Familienangehörige. Kinder waren damals die Lebens- und Pflegeversicherung. Die Witwe in der Geschichte aus Lukas 7 war versorgt. Sie hatte einen Sohn. Nur einen, aber immerhin. Und dann passiert das Unfassbare. Ihr einziger Sohn stirbt. Und das ist ein wahr gewordener Albtraum. Das ist der Sturz ins Bodenlose. Wenn so etwas passiert, hat man das Gefühl, der Himmel stürzt ein. Dann verliert die Sonne ihren Schein. Die Tränen verschleiern die Augen und eisige Kälte umklammert das Herz. Im Frühjahr 2014 sollte unsere jüngste Tochter ihr erstes Kind zur Welt bringen. Wir warteten jeden Tag auf den Anruf. Und der kam, und ich werde den Augenblick nie vergessen. Als das Telefon klingelte, und meine Frau den Anruf entgegennahm. Nach wenigen Sätzen wusste ich, das Unfassbare war geschehen. Unser Enkelsohn wurde am nächsten Tag tot geboren. Er starb einen Tag vor seiner Geburt. Und ich habe bis heute große Mühe, daran zu denken, das zu verstehen. Die Witwe verlor ihren einzigen Sohn. Das Unfassbare war passiert. An der Beerdigung nahmen viele Leute teil und ich denke, sie waren alle zutiefst betroffen. Da verliert diese Frau ihren Mann und jetzt auch noch ihren einzigen Sohn. Schrecklich. Und dann fragt man natürlich, warum steht eine solche Geschichte im Neuen Testament, in der Bibel? Weil Gott immer etwas zu tun hat mit unserem Leben. Weil er etwas zu tun hat mit unserer Freude, aber auch mit unserer Not. Mit der ganzen Not in unserem Leben. Wisst ihr, wenn Gott nur ein schöne Tage Gott ist, dann können wir uns das alles hier schenken. Gott will da sein, wo Menschen Hilfe brauchen und ihm vertrauen und sich an ihn wenden. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es muss ja nicht immer gleich jemand sterben, bevor wir erfahren müssen, was ein Aus und Vorbei bedeuten kann. Da ist zum Beispiel der verpasste Schulabschluss, den man nicht wieder aufholen kann und der ein Leben lang alles negativ beeinflusst hat. Oder die verpasste Liebe. Du hättest sie fragen sollen. Du hättest Ja sagen sollen. Aber das ist Geschichte. Oder die verlorene Freundschaft. Hättest du doch bloß den Mund gehalten. Nur ein wenig nachgedacht. Geschichte. So viele vertane Chancen und die Jahre gehen dahin. Man ist 30, 40, 50 Jahre alt geworden und denkt, war das alles? Oder hätte ich nur? Ist ja interessant, dass in mehr oder weniger anspruchsvollen Liedern dass alle Zeit thematisiert wird. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Oder dieses andere Lied, mit 17 hat man noch Träume. Pete Seeger hat in den 60er Jahren ein Lied geschrieben, das um die Welt ging und zur Hymne der 68er wurde. Where have all the flowers gone? Long time passing. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Auf welch tönernen Füßen steht doch unser Glück? Und die wirklich glücklichen Stunden können wir doch zählen. Wer zählt die heimlich geweinten Tränen? Wie viel Schuld geschieht im Verborgenen und belastet das Gewissen und man ist nicht frei und es tut einem leid und ändern kann man doch nichts. Und am Ende steht da ein Kasten aus Holz und fassungslos fragen wir, war es das? War das alles? Und dann wird wieder geweint. Tränen verpasster Gelegenheiten, Tränen der Trauer. Für die Witwe aus der kleinen Stadt Nain war das so. Die Hoffnung ihres Lebens trugen sie ins Grab. Unter Tränen wird sie sich immer wieder gefragt haben, was wird jetzt aus mir? Kommen wir zu einem zweiten Gedanken und sprechen wir über mögliche Auswege. Vielleicht war das so die schwerste Seite meines Pastorenseins in all den Jahren. Begegnung mit Menschen in hoffnungslosen Situationen. Manchmal habe ich nur da gesessen und mitgeweint. Wie oft habe ich Menschen in solchen Stunden begleitet, wenn keine Hoffnung auf Heilung mehr da ist, wenn Eltern mit ihren Kindern nicht klarkommen, wenn Kinder mit ihren Eltern nicht klarkommen, wenn der Alkohol zum täglichen Gast geworden ist, den man nicht mehr los wird, wenn Verbitterung das Herz zu Stein gemacht hat, wenn Menschen innerlich so zerrissen und zugleich so selbstsicher sind, unfähig Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Wie viele Männer schulden ihren Frauen ein, vergib mir, und wie viele Frauen schulden es ihren Männern? Und was soll ich raten? Dieses flache Kopf hoch wird schon wieder? Oder dieses nervige alles wird gut? Oder so wie im Karneval meiner niederrheinischen Heimat, heile, heile Gänschen, es wird schon wieder gut. Soll ich sagen, denk an was anderes, lenk dich ab? Ich denke, in den Grenzsituationen unseres Lebens erkennen wir unsere Ohnmacht. Und wir brauchen Hilfe, die unsere Möglichkeiten übersteigt. Und stell dir nur mal vor, es gäbe außerhalb unserer Welt einen, der alle Macht hat und der uns geschaffen hat, und der uns liebt und der alles unternommen hat, damit wir zu ihm zurückfinden. Stell dir nur vor, das würde stimmen. Gäbe es etwas Wichtigeres, als ihn zu kennen? Offensichtlich ist diese ganze Not so alt wie die Menschheit. Ein uraltes Lied, der Psalm 121, beginnt mit der Frage, Psalm 121, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Wer hilft mir? Was kann ich Menschen raten, auch in meiner Verantwortung, wenn wir mit unserem Latein offensichtlich am Ende sind? Wenn so die Berge unserer Sorge und Not sich vor uns auftürmen und unüberwindlich scheinen. Und jetzt kommt das Schönste und der Grund, warum ich als Pastor gerne gepredigt habe und als Pastor IR immer noch gerne predige. Jetzt kommt die gute Nachricht, das Evangelium. Vers 2 in diesem Psalm, gleich hinterher. Psalm 121, 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mir erscheint das der einzige reale Ausweg zu sein, die eine Hoffnung, die bleibt, komme was wolle, dass da ein Gott ist, der uns liebt und zu dem wir kommen dürfen, wann immer wir wollen. Und deswegen sollten wir ihn kennen, unbedingt. Und das führt mich zu einem dritten Gedanken, zu der guten Nachricht, nur einer kann helfen. Die Bibel betont mehr als einmal, dass Gott den Menschen nahe ist, dass er den Menschen nahe ist, die in großer Not sind und ihn suchen. Jesus ist also immer da, wo Menschen zu ihm kommen oder nach ihm fragen. Er fordert sie direkt auf, zu ihm zu kommen. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Also kann ich nur sagen, hoffentlich sehen wir ihn. Hoffentlich hören wir ihn. Hoffentlich wenden wir uns an ihn. Hoffentlich wendest du dich an ihn. Als es im Leben der Witwe von Nain keine Hoffnung mehr gibt, kommt Jesus vorbei und spricht sie an. Lukas 7,13. Als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Und dann trat er an den Sarg, die Träger blieben stehen und Jesus spricht zu dem toten Jungen: Ich befehle dir, steh auf. Ich wäre so gern dabei gewesen. Was jetzt passiert, ist unmöglich. Eigentlich unmöglich. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das Unmögliche geschieht. Der Junge richtet sich auf und fällt seiner Mutter um den Hals. Jesus greift ein und alles ist in Ordnung. Eine schöne Geschichte, nicht wahr? Ich denke immer, viel zu schön, um wahr zu sein. Und wir wollen mal ganz ehrlich bleiben und müssen hier sehr sorgfältig unterscheiden, sonst schaffen wir neues Leid. Dieses Wunder wiederholt sich nicht beliebig. Solche Wunder sind nicht die Regel. Aber das Prinzip gilt. Jesus ist da und will dir und mir helfen. Er ist wirklich erfahrbar, er ist real da. Und deswegen muss ich ihn kennen. Du bist nicht alleine, wenn du nicht alleine sein willst. Die Geschichte will uns lehren, bei Jesus ist alles möglich, nichts aus und er hat immer einen Weg für dich. Vielleicht nicht immer so, wie du dir das vorstellst, aber ganz bestimmt in einem guten Sinn für dich. Bei Jesus kannst du noch einmal neu durchstarten, neu anfangen. Du kannst das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber du kannst mit ihm heute, an diesem Morgen, ein neues Leben beginnen. Einen entscheidend neuen Abschnitt deines Lebens, der alles verändert. Ein Leben beginnen, von dem du nie gedacht hast, dass es für dich vorbereitet ist. Ich bin am 29. April in unserer Gemeinde verabschiedet worden, in einem denkwürdigen oder zwei denkwürdigen Gottesdiensten. Und zu diesem Anlass habe ich aus der Gemeinde ganz viele Briefe bekommen, was ich nicht wusste. Unsere Verantwortlichen hatten die Gemeinde aufgefordert, doch aufzuschreiben, ein, zwei Erlebnisse, die sie mit mir erlebt haben. Weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich hätte das alles mal aufschreiben sollen, was man so in 38 Jahren Dienst erlebt. Und das haben sie dann auch gemacht und ich habe so einen Stapel Briefe bekommen. Ich habe das dann binden lassen. Ich habe also jetzt ein Buch zu Hause mit all diesen Erlebnissen. Interessant ist, beim Durchlesen all dieser Briefe und dieser Erlebnisse musste ich feststellen, an 95% dieser Erlebnisse kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und auch nicht an diese ganz besondere Geschichte, die unter anderem dabei war. Da beschreibt eine Frau mir, dass sie vor vielen Jahren morgens aus dem Haus ging, um sich das Leben zu nehmen. Auf dem Weg zu der Stelle hin, wo das passieren sollte, kam sie an unserer Gemeinde vorbei und dachte, bevor ich es tue, kann ich ja noch mal mit dem Pastor sprechen. Sie klingelte an unserer Haustür, wir saßen mit unseren Kindern beim Frühstück und meine Frau öffnete ihr die Tür. Esther bat die Frau herein und wir haben sie zum Frühstück eingeladen. Dann haben wir wohl miteinander geredet. Wie gesagt, ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Ich habe jetzt versucht, mir das in Erinnerung zu rufen. Keine Ahnung, ist nicht da. Und dann schreibt sie, ist dann nach dem Frühstück, nach diesem Gespräch nach Hause gefahren und hat mit Gottes Hilfe ihr Leben neu geordnet, neu begonnen. Heute ist sie, und das schon seit vielen Jahren, eine leitende Mitarbeiterin in unserer Gemeinde. Ihr Mann wurde wenig später Christ, ihre drei Kinder auch. Ein Leben, eine Ehe, eine Familie wurde gerettet, weil diese Frau bereit war, mit Jesus neu anzufangen. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das kann geschehen. Und das führt mich zu einem vierten und letzten Punkt, zu einer noch sehr wichtigen Frage. Es gibt noch etwas in dieser Geschichte, das wir nicht überlesen dürfen, das unbedingt dazugehört. Wie war das damals? Der Trauerzug zieht durch die Stadt. Die Trauergäste sind ganz konzentriert, der Tote liegt verhüllt auf einer Trage und die Mutter läuft weinend hinterher. Und plötzlich tritt da ein fremder Mann an sie heran und sagt zu ihr, weine nicht. Ich weiß nicht, wie wir das in ähnlicher Situation aufgenommen hätten. Erstaunlich, die Frau lässt zu, dass der ganze Zug anhält und protestiert dann auch nicht, als dieser Mann sich ihrem toten Sohn nähert. Das ist alles sehr ungewöhnlich. Sie hätte weinend weitergehen können, ihn abwimmeln, Männer hätten ihn abdrängen können oder sie hätte ihn einfach ignorieren können. Denn das tun ja auch die meisten Menschen. Jesus ignorieren, ihn abwimmeln, ihn nur nicht zu nah an sich ranlassen. Wie oft lassen wir gar nicht zu, dass Gott in dieser Weise in unser Leben hineinsprechen darf. Und jetzt so ganz persönlich und ganz konkret, wer sitzt denn hier heute Morgen in diesem Gottesdienst und meint immer noch, dass er sein Leben im Griff hat und Gott nicht braucht? Oder wer liebt einfach die Sünde mehr als Gott und will gar nicht, dass dieser Jesus ihm zu nahe kommt? Die Geschichte geht uns eine Menge an. Sie geht uns Christen an. Wenn du Hilfe brauchst, dann lauf nicht weg, sondern geh zu Jesus. Er will dir helfen. Du musst ihm nur vertrauen. Nach jedem Gottesdienst, auch nach diesem Gottesdienst, besteht die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen, sich segnen zu lassen, gemeinsam mit jemandem zu beten. Jesus kann und will helfen, wie auch immer das für unser Leben aussieht. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, wie meine Tochter, mein Schwiegersohn, wie wir als Großeltern mit dem Tod unseres Enkels klargekommen sind. Als die Nachricht kam, war meine erste Reaktion, Gott, warum nimmst du nicht mich? Warum der Kleine? Warum ihr erstes Kind, auf das sie sich so gefreut haben? Was dann kam, war schon übernatürlich. Friede Gottes. Unbeschreiblicher Trost, getragen durch die Gemeinde. Wenn ihr unsere Kinder heute fragt, wie es ihnen damit geht, dann werden sie euch berichten, wie konkret der Friede Gottes ist und wie sehr dieses ganze Geschehen ihre Beziehung zu Gott vertieft hat. Was bedeutet das nun für diejenigen unter uns, die Gott noch nicht wirklich kennen, die von sich nicht überzeugt sagen können, dass sie um die Vergebung ihrer Schuld wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Glaubt mir, jedes Jahr ohne Jesus ist ein verlorenes Jahr. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen mit Michael gesprochen. Michael hatte keine Ahnung von Gott, bis er bei einer Mitfahrgelegenheit in diesem Auto von einer anderen Mitfahrerin angesprochen wurde und die hat ihm von Jesus erzählt. Und das war eine lange Fahrt bis in den Süden. Und er hat viel anhören müssen, dürfen. Diese Frau hat Michael eingeladen in unsere Gottesdienste und Michael ist gekommen. Und an einem Sonntag wie diesem hat er die Hand gehoben, als die Möglichkeit zu einer Entscheidung gegeben wurde. Wenig später entschied sich seine Frau für den Glauben und seine beiden Söhne auch. Ich habe Michael bei diesem Gespräch gefragt, wie es ihm jetzt geht. Und mit Tränen in den Augen hat er mir geantwortet, eigentlich gut, aber es tut mir so leid, dass ich erst so spät Christ geworden bin. So viele verschenkte Jahre. So viel kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ob in frühen Jahren oder spät im Leben. Bei Jesus kannst du noch einmal von vorne anfangen. Und du brauchst ihn nötiger als das tägliche Brot. Wenn du Jesus nicht kennst, keine lebendige Beziehung zu dem alleinigen Gott hast, dann verpasst du das Leben, das wirkliche Leben. Das kann nur einer ändern und das ist Gott selbst. Das kann ich nicht ändern. Ich werde mich hüten, irgendjemanden zu bekehren. Das hat keinen Zweck. Nein, das kann nur Gott. Er kann neues Leben schenken, wann immer jemand zu ihm kommt. Und deshalb bitte ich dich an diesem Morgen, mach es fest. Vertraue diesem Gott dein Leben an. Wie macht man das? Wie wird man ein Kind Gottes? Das kann sehr unterschiedlich geschehen. Das ist bei manchem zu Hause geschehen. Als er endlich bereit war, die Hände zu falten und zu sagen, lieber Gott, ich kenne dich nicht, aber wenn es dich gibt, dann hilf mir, dass ich dich erkenne. Da passiert immer was. Kann ich so sagen, da passiert immer was, wenn das aus ehrlichem Herzen kommt. Es kann aber auch in einem Gottesdienst geschehen, zum Beispiel in diesem, dass ich, wenn wir gleich ein Lied gehört haben, anschließend mit euch bete und dann, während wir im Gebet bleiben, sage, ist heute an diesem Sonntag jemand hier, der sagt, ja, es wird Zeit. Ich sollte so einen ersten Schritt tun. Und ich sage dann, wenn da jemand da ist, dann heb bitte die Hand, dann kann ich das sehen. Und dann werde ich beten und ich werde dann auch ein Gebet sprechen, dass die, die wollen, innerlich leise mitbeten können. Und Gott hört das und das ist ein erster Schritt. Man hat es festgemacht und jetzt geht's los mit diesem Herrn. Nochmal in Erinnerung an den Anfang dieser Predigt. Es ist wie bei einem Hochzeitspaar. Gott sagt dir, ich liebe dich und was mich betrifft, will ich die Ewigkeit mit dir verbringen. Also von seiner Seite ist die Sache klar. Hosea 2,22, da heißt es von Gott, wie er sagt, ich will mich mit dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Die Liebe Gottes geht so weit, dass er für dich seinen Sohn gegeben hat, damit du und ich, damit wir leben können. Glaub es oder lass es. Auf jeden Fall bist du in deiner Entscheidung gefordert. Gott wartet auf deine Entscheidung. Und wie bei einer großen Liebe zwingt er dich nicht. Er sagt es und dann liegt es an dir. Vor unendlich langer Zeit hat er sich festgelegt. Jeremia 31,3, da sagt er, ich habe dich immer schon geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Hast du eine Ahnung, wie lange das schon geht? Wie lange er dir immer wieder gesagt hat und sagt, dass er dich liebt und für dich sorgen will? Wenn das an diesem Morgen bis an dein Herz vordringt, dann verschieb deine Entscheidung nicht länger. Dann mach's doch bitte fest. Wir hören jetzt ein Lied und danach werde ich beten und während des Gebets dann diese Möglichkeit geben, von der ich schon gesprochen habe, die Möglichkeit, einen ersten konkreten Schritt zu tun.